meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank dem Organisatoren oder Organisatorinnen-Team für die ganze Tagung. Kompliment. Ich finde, nachdem die Tagung jetzt prima geklappt hat, kann man das auch mal gut loben. Viel schief gehen kann nimmer. Also, das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart verfügt über eine umfangreiche und vielseitige Uhrensammlung. Doch was sagt sie einem nicht einschlägig vorgebildeten Betrachter über die schiere Anschauung der ästhetischen Hülle hinaus? Der Museumsbesucher kann nicht in das Innere der Uhr sehen. Da die Uhrwerke in der Ausstellung aus konservatorischen Gründen nicht gehen, können auch keine Veränderungen bei den Indikationen betrachtet werden. Unsere Aufgabe als Museum, zumal als kulturhistorisches Museum, die sich nicht primär an Fachleute wendet, ist es, über die bloße Anschauung hinaus Einblicke in kunsthistorische, technische und historische Zusammenhänge zu geben. Im Rahmen von Sonderführungen werden ausgewählte, vom Erhaltungszustand her unbedenkliche Uhren geringfügig aufgezogen und den Besuchern in Bewegung vorgeführt. Dieses Anliegen führte auch zur Restaurierung dieser Uhr. Es handelt sich um das Meisterstück von Johann Seiler aus Ulm, das er im Jahre 1626 fertigte. Eine Kugellaufuhr nach dem System Markgraf, die erst im Ulmer Rathaus, dann ab 1812 in der Privatbibliothek des Königs Friedrich I. von Württemberg stand. Seilers Werke waren so ausgezeichnet und begehrt, dass sie meist nur berühmten Persönlichkeiten als Geschenk verehrt wurden. In den Führungen wird der namensgebende Kugellauf vorgeführt, wofür das Gehwerk gereinigt und gepflegt werden sollte. Hier oben ist der Startpunkt der Kugel. Die läuft entlang von gespannten Drähten im Zickzack eine schiefe Ebene hinunter, fällt unten in ein Loch und löst damit ein verdecktes Werk aus, bei dem eine zweite Kugel angehoben wird. Und diese Funktion wird gelegentlich vorgeführt. Und damit es funktioniert und die Uhr dabei keinen Schaden nimmt, musste das Gehwerk zerlegt und gereinigt werden. Links im Bild die große Trommel ist das Gehäuse der Gehwerksfeder. Es handelt sich hier schon nicht mehr um das Original, sondern um ein ersetztes Federhaus. Und während des Betriebs war sie natürlich geölt. Das Öl ist über die Jahre bis Jahrzehnte verharzt und hat ein Messing korrodiert. Sie links im Bild unten sehen Sie 5 cm, ist also eine recht beachtliche Feder, die ganz schön viel Kraft hat. Und das erste Problem war, die Feder aus dem Gehäuse zu kriegen, ohne dass es Verletzungen gibt. Sie sehen hier schon beim Herausdrehen der Feder aus dem Gehäuse ließen sich wegen einer Verbiegung oder einer Beule hier dieser Öffnung gerade so ein Materialverluste am Messinggehäuse der Hülse nicht verhindern. Damit die Feder nicht sofort rausspringt beim Verlassen des Federhauses, habe ich hier solche Rohrschellen verwendet. Und damit kann man recht kontrolliert dann die Feder so weit öffnen, bis sie entspannt ist. Hier sieht man das gealterte Uhrenöl, das zusammen mit dem gelösten Kupfer eben grüne Korrosion gebildet hat. Die war schon so eingetrocknet und versprödet, dass sie sich hat abschaben lassen und dabei zersplittert ist. Aber letztlich habe ich die Entfernung mit Siedegrenzbenzin gemacht. Ein leider immer wieder auftretender Schaden an Stahlteilen in Uhren sind Fingerabdrücke. Ich kann nur, das weiß hier jeder, immer wieder darauf hinweisen, dass man bei nicht lackierten Stahlteilen halt immer Handschuhe zu tragen hat, weil selbst nur sekundenlanger Kontakt führt nach Jahrzehnten des Lagerns im Museum zu eingefressenen Fingerabdrücken, die sich eben im Allgemeinen dann nicht mehr vollständig entfernen lassen. So sah die Gehwerksfeder nach der Entnahme aus. Es hat eingetrocknete Öle und in diesen Ölen Eisenkorrosion. Nach der Reinigung sieht es dann so aus. Es wurde in Siedegrenzbenzin lang eingeweicht und dann mit Lappen und geringfügiger Hilfe mit 3-0er Stahlwolle dann überarbeitet. Allerdings so, dass halt die Bläuung erhalten blieb. Zum Wiedereinsetzen der Feder habe ich mir einen Federwinder gekauft. Der war allerdings zu schwach. Dafür musste ich dann Umbauten anfertigen und den Kern des Federwinders mehrfach ersetzen, bis dann alles zusammengepasst hat und die Feder anschließend mit gutem Uhrenöl gefettet, aber sehr sparsam gefettet, wieder im Gehäuse saß. Das ist das Ergebnis. Wir haben vorhin gesehen, dass das Ende der Feder hier aufgebogen war. Sie verjüngt sich von der Dicke her zum Ende hin, ist also zu schwach. Und um einen zukünftigen Schaden der neueren Feder im Vergleich zum Werk zu verhindern, habe ich hier ein zweites Loch hineingefräst. Sie müssen, oder die Uhrenrestauratoren wissen es, wenn eine Feder im Gehäuse bricht, kommt es zu einer schlagartigen Entlastung und dabei kann es zu Schäden an Zähnen im Werk kommen. Und das wollte ich eben verhindern, indem ich die schon mal ersetzte Feder eben an einer stabileren Stelle durchbohrt habe. So sieht das Werk nach der Reinigung aus oder die Werkteile. Ich gehe bei der Zerlegung immer so vor, dass ich die Teile in der Zerlegungsreihenfolge auf mit Seidenpapier bespannten Styroporplatten mit Stecknadeln aufpinne und zu jedem Teil eine primitive Bleistiftzeichnung an Ort und Stelle anfertige, teilweise mit Notizen dazu, wie rum es reinkommt, um nachher nach Durchführung aller Reinigungsschritte und Konservierungsschritte das Objekt in rückwärtiger Reihenfolge wieder zusammenbauen zu können. Dadurch bin ich sicher, dass jede Schraube in jedem dazu passenden Loch sitzt und ich nicht irgendwie rumprobieren muss, weil so alte Schrauben sind ja nicht sind nicht so normiert und passen daher nicht in alle fast gleichen Löcher hinein. Deswegen ist wichtig, sorgfältig auf die Positionen zu achten. Zur nächsten Uhr. Da die Sonderführungen nur einen geringen Teil der Besucher erreichen, bedienen wir uns zur Vermittlung der technischen und historischen Zusammenhänge auch didaktischer Mittel, die dem Objekt ergänzend zur Seite gestellt werden, wobei audiovisuelle Medien eine zunehmend große Rolle spielen. Seit einigen Jahren arbeiten die Kunsthistorikerin Frau Dr. Irmgard Misch und ich in bislang 3 Projekten mit der Hochschule der Medien in Stuttgart zusammen, um Uhren mittels Computeranimation zum Laufen zu bekommen. Hier muss ich kurz zum Film übergehen. Wir sehen hier jetzt in einem kurzen Durchlauf die Zerlegung des Werks, wieder die zerlegten Teile auf den Styroporplatten. Hier im Bild sieht man ganz gut, wie im Lauf der Jahrzehnte bis Jahrhunderte der Benutzung die Räder beim Ineinandergreifen Abnutzungserscheinungen hervorgerufen haben. Das findet man an den diversen Übergängen und bei einem kontinuierlichen Betrieb ist es notwendig, mindestens jährlich die Uhr neu zu ölen, um die Reibung zu minimieren. Und alle 5 bis 7 Jahre sollte man auch das Werk vollständig zerlegen und die verbliebenen und eventuell eingetrockneten oder verharzten Uhrenöle vollständig entfernen, wieder neu zusammenbauen, neu ölen, um dann wieder die Reibung zu vermeiden. Wir stellen in der Sammlung die Uhren stehend aus und wollen eben über die Animationen dem Besucher das vermitteln, wie die Uhr funktioniert. Und dazu waren im Fall dieser schiefen Ebenenuhr mehrere Tricks vonnöten. Im normalen Betrieb braucht die Uhr 24 Stunden, um die schiefe Ebene hinunterzurollen. Ich habe das mal nach der Reinigung noch im ungeölten Zustand ausprobiert. Sie bleibt regelmäßig hängen und wir hatten nur 3 Tage an dem Motion Control Roboter an der Hochschule der Medien, um die Aufnahmen durchzuführen. Und wenn man 24 Stunden neben so einer Uhr sitzt und nach 23,5 Stunden bleibt das Ding stehen, dann ist man nicht wirklich glücklich. Das wollte ich vermeiden und habe dann mir einen Schlitten gebaut, der von diesen seitlichen Führungsleisten her verdeckt wird in der Aufnahme. Habe in der Uhr die Spindel und die Unruhe herausgenommen, sodass die Uhr, wenn man sie, das Gehäuse, wenn man sie auf die schiefe Ebene stellt, einfach runterrollen kann. Und über diesen Schlitten, der als externe Hemmung funktioniert, und diesen untersetzten Motor und einen M3-Gewindestab, habe ich dann die Bewegung der Uhr von 24 Stunden auf 1 Stunde und etwas heruntergekürzt. Und so war das dann auch möglich, im Bedarfsfall auch 2 Aufnahmen zu machen, was aber glücklicherweise nicht nötig war. Damit der Schlitten mir nicht das ebonisierte Holz zerkratzt, liegt hier eine 0,5 mm Plexifolie dazwischen. Und der Schlitten ist hier gewölbt und mit einem weichen Polster gegenüber dieser Zylinderfläche abgepolstert, sodass hier keine Reibungsschäden entstanden sind. Damit die Position der Zeiger korrekt war und dieses vordere Gewicht im Bild bei geöffnetem Gehäuse an der richtigen Position sitzt, habe ich bei dem zweiten Gewicht, das sich im Inneren des Gehäuses verdeckt befindet, ein provisorisches Gewicht in verlagerter Position angefertigt aus Blechstreifen, damit die beiden Gewichte letztlich in der ursprünglichen Position sich auspendeln. Hier sehen wir die Drehscheibe, auf der dann das Objekt lagert. Dominik Borelli, damals Student an der Hochschule der Medien, hat die Aufnahmen durchgeführt. Hansi Huber hat das Programm zur Steuerung der Motion Control Kamera entwickelt während seiner Diplomarbeit. Und auf die Art wurden dann in vielen tausend Einzelaufnahmen mit einer hochauflösenden Digitalkamera die Uhr in Bewegung aufgenommen und das Ganze nachher zu diesem Realbild-Film zusammengesetzt. Im nächsten Jahr waren wieder 2 andere Diplomanten und Diplomantinnen vom gleichen Studiengang dran und haben die Werkteile nachkonstruiert virtuell und mit Oberflächenglanz versehen, und auf die Art und Weise wurde dann der komplette Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, zusammengesetzt. Zum Schluss kam noch die Vertonung mit professionellem Sprecher und so wurden aus insgesamt 4 Diplomarbeiten und etwas Einsatz von 2 Museumsmitarbeitern ein Film, der zerstörungsfrei die Bewegung dieser Uhr täglich zigfach vorführt. Im Folgenden möchte ich ein landeskundlich, technisch und historisch höchst reizvolles Objekt vorstellen, die nach ihrem Aufstellungsort benannte Ludwigsburger Weltmaschine von Philipp Matthäus Hahn hier im Bild. Sie ist so komplex, dass sie sich dem Betrachter erst durch ausgiebige Erklärung erschließt. Ihr Konstrukteur, den württembergischen Pfarrer Philipp Matthäus Hahn, bewegten ausgeprägte astronomische Interessen. Sein theologischer Hintergrund mag den Ausschlag gegeben haben, dass er sich hierbei weniger mit Detailfragen der Astronomie, sondern vielmehr mit ganzen Weltbildern beschäftigte. In dreidimensionalen, von Uhrwerken angetriebenen Kosmosmodellen vollzog er die Himmelsmechanik und den Kosmosaufbau nach. Links im Bild sehen wir die Weltmaschine in ihrem ursprünglichen barocken Gehäuse. Im frühen 19. Jahrhundert wurde dieses Gehäuse durch ein damals modernes Holzgehäuse ersetzt. Hierbei berührte Pfarrer Philipp Matthäus Hahn einen zentralen Streitpunkt zwischen der christlichen Überlieferung und empirischer Forschung. Kurz den Streit geozentrischen versus heliozentrisches Weltbild. Interessanterweise stellt Hahn beide Kosmosmodelle, links das heliozentrische, rechts das geozentrische, gleichberechtigt nebeneinander. Die Uhr zeigt enorme Zeitläufe von der Sekunde über das normale 12-Stunden-Zifferblatt über einen Monatskalender bis zu einem Bengelschen Kalender, der nach Rekonstruktion der Bibelangaben die Welt von Beginn der Schöpfung bis zum Weltuntergang darstellt, über mehrere Jahrtausende. Dann über diese beiden Himmelsgloben werden zum Teil Bewegungen von über 10.000 Tagen nachgestellt und alles von einem einzigen Uhrwerk mit Pendelhemmung angetrieben. Über ausgiebige Berechnungen, ja, hier sehen Sie, 10.746 Tage ist der Umlauf des langsamsten Planeten um die Sonne, der dargestellt wird in dieser Weltmaschine. Über eine Vielzahl von Zahnrädern und Wellen wird die Bewegung übertragen und alles ist so kompliziert, dass das beim stillstehenden Objekt oder selbst beim laufenden Objekt in seiner Einzelheit gar nicht vorstellbar und nachvollziehbar ist, weil eben zum Teil dermaßen langsame Bewegungen stattfinden, dass man so lange im Allgemeinen nicht vor einem Objekt im Museum stehen bleibt. Zum Teil sind noch Malereien oder Fassungsteile von der ursprünglichen spätbarocken Fassung vorhanden. Für die virtuelle Rekonstruktion oder für diese Computeranimation wurden alle diese Oberflächendetails abfotografiert und später auf die 3D-Oberfläche aufgemappt, sodass eine annähernd fast realistische Oberfläche dann in der Animation vorhanden ist. Frau Misch und ich vom Landesmuseum haben zunächst einmal unsere Inhalte, die wir vermitteln wollten, aufgeschrieben. Dann haben die beiden Diplomanten Steffen Schönbrunn und Christoph Brennosil daraus ein Storyboard entwickelt. Das sind auch Medienautoren. Und in langen Diskussionen haben wir dann am Text so lange rumgefeilt, bis alles inhaltlich absolut vertretbar ist. Und daran wurde dann weiter im Storyboard verbessert und so ging das hin und her, bis wir dann mit den Abläufen zufrieden waren und die beiden Herren an die weitere Umsetzung gehen konnten. Ludwig Oechslin hat für die Philipp-Matthäus-Hahn-Ausstellung in den späten 80er Jahren diese Weltmaschine mal zerlegt und alle Übersetzungen beschrieben und notiert. Und aufgrund dieser enormen Datenbasis wurden dann jedes einzelne Zahnrad und Bauteil, das im Film dargestellt wird, rekonstruiert und dann für die Geschichte zusammengebaut. So sieht die Optik aus und das Ganze will ich Ihnen jetzt wieder als Film zeigen. Ja, durch die Zusammenarbeit mit Medienautoren lässt sich halt nicht nur ein rein technischer Ablauf darstellen, sondern noch eine ganze Menge Kulturgeschichte drumherum. Und hier sind wir sehr froh, dass wir mit der HDM zusammenarbeiten konnten und da immer wieder schöne Projekte haben. Und Glück ist, dass Professor Bernhard Eberhardt begeistert ist von Uhrwerken und wir dadurch immer wieder mal die Möglichkeit haben, Projekte zu machen. Wieder zurück zu der Kugellaufuhr von vorhin, wieder zur realen Restaurierung. So war jetzt nachdem ich vor über 2 Jahren in einem Durchgang das Gehwerk restauriert habe, kam ich jetzt nach diversen Depotumzügen und Ausstellungsaufbauten der Dauerausstellung dazu, auch das Schlagwerk zu restaurieren. So war der Zustand der Platine rechts im Bild und mit den Hinterlassenschaften und Drillspuren der Öle. Das Öl ist halt notwendig, um die Bewegung zu erhalten. Muss man aber Bewegung auf Teufel komm raus erhalten oder genügt es, die Bewegungsfähigkeit zu erhalten und auf andere Art die Bewegung darzustellen? So sind die Objekte nach der Reinigung. Und hier zum Vergleich 2 unterschiedlich gereinigte Oberflächen aus unterschiedlichen Werken. Rechts im Bild von dem gerade gesehenen Gehwerk der Kugellaufuhr. Links im Bild, diese Woche fertig gereinigt, eine Platine und Werkteile aus einer Automatenuhr. Und die Automatenuhr hat eine so fragile Fassung, dass man sie besser nicht bewegt und auch nicht aufzieht. Und daher halte ich es für nicht notwendig, die Platinen so aufzupolieren und alle Buchsen und so weiter zu polieren, dass die Bewegung reibungsfrei funktionieren könnte. Und deswegen haben wir uns hier entschlossen, nur auf die Patina, also alle dreidimensionale Korrosion und die alten Öle zu entfernen und die Patina stehen zu lassen. Damit will ich meinen Vortrag beenden. Und hier nochmal, wer Bedarf hat, den Kontakt von Professor Bernhard Eberhardt von der Hochschule der Medien. sich zu notieren. Er ist immer aufgeschlossen für spannende Projekte zu interessanten Mechaniken. Vielen herzlichen Dank.